herzlich willkommen bei Radio Folkwang. Am Mikrofon ist wieder Annika Schank. In dieser Folge werfen wir einen Rückblick auf eine Ausstellung, die vor kurzem im Museum Folkwang stattgefunden hat. Die Ausstellung Color Code Communication des niederländischen Künstlers Raphael Rosendahl. Und Raphael Rosendahl ist einer der ersten Künstler, der das Internet für seine Kunst nutzt. Ich bin heute zum Glück nicht alleine hier im Studio, denn ich habe sehr wenig Ahnung von Internetkunst und NFTs, um die es heute auch gehen wird, sondern ich habe mir die Künstlerin und Kunstvermittlerin Johanna Becker zu uns ins Studio eingeladen, die in den letzten Wochen sehr tief eingestiegen ist in die Arbeit von Raphael Rosendahl, weil sie nämlich in unserer Ausstellung als sogenannte Decoderin gearbeitet hat. Das heißt, sie stand in der Ausstellung den BesucherInnen zur Verfügung, um Fragen zu stellen zu Raphael Rosendahl und seiner Arbeitsweise. Und ich bin sehr froh, dass du heute da bist, Johanna. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Vielleicht kannst du gleich mal ein bisschen was darüber erzählen. Was heißt das überhaupt, Internetkunst? Auf welche Weise nutzt Raphael Rosendahl das Internet?
Also Raphael Rosendahl ist 1980 geboren und damit gehört er eigentlich wirklich zu der ersten Generation, die in das Internet reingewachsen ist. Also wirklich ein Digital Native. Und eigentlich war er am Anfang, hat er gar nicht sich so stark damit befasst, aber als er dann an der Akademie studiert hat in Maastricht, hat er Film und Animation studiert, hat er festgestellt, dass ihn das gar nicht die, interessieren gar nicht so sehr die Geschichten, die erzählerischen Animationen, sondern er hat sich eigentlich mehr mit diesen Räumen auseinandergesetzt, mit den Bildräumen. Er sagt eben, dieses Internet, das war so ganz anders als der reale Raum und das war eigentlich der ideale Ort von Anfang an, um seine Kunst zu machen, zu auszustellen und zu lagern. Und das ist eben auch wirklich das Besondere, was das Internet bietet, dass es ein Raum ist, der all diese Facetten vereint. Und Raphael Rosendahl hat so drei große Glaubenssätze oder Ziele in seinem Leben formuliert mal. Und das ist nämlich erstens, immer das zu machen, was er gerne möchte. Zweitens, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und da ist natürlich das Internet ein ganz wunderbarer Raum, denn selbst im entlegensten Winkel der Welt könnte man theoretisch mit dem WLAN-Anschluss immer noch in sein digitales Studio hineintauchen. Und das dritte Ziel seines Lebens ist, so viel Geld wie möglich zu verdienen, um erstens und zweitens realisieren zu können. Und ja, das ist natürlich, und da sieht man aber auch schon ein bisschen mehrere Facetten, die Rosendahl in sich vereint als Künstler. Also er ist auf der einen Seite ein sehr ernsthafter Künstler, der das Medium Internet vollkommen ausschöpft, der sehr medienreflexiv ist. Und auf der anderen Seite ist er aber auch ein sehr lustiger Mensch.
Ich habe den Eindruck, dass Raphael Rosendahl jemand ist, der das Internet sehr optimistisch betrachtet, der es wirklich als einen Ort betrachtet, an dem viele Dinge möglich sind, an dem man mit ein paar Programmierkenntnissen sehr viel mitgestalten kann und auch als einen sehr demokratischen, zugänglichen Ort betrachtet. Und er sagt auch von sich selbst, dass er aus so einer gewissen DIY-Ästhetik herauskommt und das Internet wirklich anfangs auch als einen großen Spielplatz begriffen hat, als einen Ort, den man ähnlich nutzen konnte, wie man vielleicht auch sonst eine Kopiermaschine und Zines genutzt hat.
Ja, also das ist ganz interessant, wie du das ansprichst. Also es ist, glaube ich, so und so. Also er sieht das Internet auf jeden Fall als große Chance, also auch als demokratische Chance, eben viele Leute zu erreichen, auch in den Museen, die kuratierten Shows, da kommt natürlich nicht jeder rein, da kann nicht jede Künstlerin die Werke präsentieren. Im Internet ist das natürlich anders, auch der Zugriff, man stellt sich vor, ich sage mal, die Lise von Renoir, die hängt hier im Folkwang-Museum und natürlich ist sie als digitales Bild auch irgendwie im Netz verbreitet. Man könnte sie sich als Kopie anschauen, aber die wirkliche Kunst, und das ist nämlich der große Unterschied bei Raphael Rosendahl, das, was wir im Internet sehen, ist nicht eine Bildkopie, ein Abbild seiner Kunst, sondern das ist die Kunst. Und damit ist die Kunst tatsächlich für jeden immer überall erreichbar. Auch für die Leute, die nicht anreisen können und sich im Museum die Werke selber angucken können. Ja. Auf der anderen Seite ist das Internet ja ein wahnsinnig endloser Raum, kann man sagen. Und darin sieht er schon auch eine Gefahr. Also er sagt, das ist Distraction Machine. Also es ist wirklich konstante Ablenkung, es wird immer schlimmer eigentlich. Also man wird mit Informationen zu bombardiert und kann sich eigentlich kaum mehr mit dieser Informationsflut auseinandersetzen und Entscheidungen treffen. Da reagiert er dann auch wieder ganz interessant drauf, nämlich mit einer App, die heißt Abstract Browsing. Die kann man sich runterladen, die läuft auf Google Chrome und die setzt die Codes der Websites in Farbblöcke um, und zwar genau in 12 verschiedene Farben. Und so entstehen aus den Informationen, die Bilder oder Texte darstellen, im Internet mit dieser App mit einem Klick reine Farbbilder, die wieder zu einem ästhetischen Bild zusammengesetzt werden, das natürlich davon bestimmt ist, wie die Website aufgebaut ist. Und da sieht man auch schon so ein bisschen den kritischen Umgang damit, dass er eben doch auch reflektiert, dass das Medium auch eine Reizüberflutung darstellt.
Kann man diese Websites dann noch wiedererkennen, wenn man die oft genug besucht hat? Sieht man noch, was welcher Online-Shop war oder so?
Also ich habe das mal mit meinem Internet, meinem E-Mail-Konto gemacht. Da kann man so doch schon sehen, also das sind natürlich, also die Farbblöcke sind immer entsprechend immer den Textzeilen oder den Bildzeilen. Insofern kann man so eine Art Rhythmus auf der Seite erkennen.
Aber es sind nicht die gebrandeten Farben, es sind dann zufällig.
Okay, genau, ja. Das ist ein Generator, der das dann umsetzt sozusagen in diese Farbcodes. Mhm. Und was übrigens auch interessant ist, wir sehen das ja auch in der Ausstellung jetzt hier, dass er immer wieder auch die Arbeiten in den analogen Bereich weiterleben lässt sozusagen oder sie ausufern lässt ins Analoge. Und das ist eben bei dem Abstract Browsing genauso. Bei dem Abstract Browsing hat er sich an eine Textilfirma gewandt, also an eine Weberei. Und die haben diese Bilder, ausgewählte Bilder, die er gemacht hat, also Screenshots von den Abstract Browsing App, von der Abstract Browsing App, und haben die umgesetzt in gewebte analoge Bilder. Aber das sind auch sehr, sehr hochtechnologisierte Prozesse mit den Webmaschinen, bis zu 10 Fäden, die übereinander gewebt werden. Und die große Herausforderung ist dann, dass die stabil bleiben auf der einen Seite, und auf der anderen Seite diese sehr starken Farben, mit denen er arbeitet. Er kommt ja aus diesen eben frühen Zeiten des Internets und auch mit der frühen Technologie. Und die frühen Technologien, die hatten immer so ein bisschen den Nachteil, dass die Bildschirme konnten nicht richtig gut die Farben darstellen. Das heißt, wenn man jetzt ähnliche Farben hatte, zum Beispiel so ein dunkleres Rot und ein Lila, dann konnte das sein, dass die auf dem Monitor im Prinzip verschwimmen, dass man nicht mehr richtig den Unterschied zwischen dem Rot und dem Lila sieht. Und deswegen hat man in der frühen Computerästhetik sehr, sehr starke Kontrastfarben gewählt, um wirklich die Kontraste hervorzurufen. Und in dieser Ästhetik ist er auch immer noch geblieben, also sehr kontrastreiche, sehr starke Farben, sehr oft reine Farben. Und das war auch bei diesem Webprozess eine große Herausforderung, weil da mussten dann zwei Webfarben zusammengesetzt werden, damit dann die Farbe so ein bisschen gehoben wird. Ja, und das, da kann man natürlich auch wieder sehen, er hat wahnsinnig viele Referenzen zur Kunstgeschichte. Also er nennt sich selber, sagt er, er ist irgendwie angesiedelt zwischen Mickey Mouse und Mondrian. Irgendwo dazwischen lebt er. Und diese Rückgriffe auf die Kunstgeschichte, da kann man zum Beispiel hier Annie Albers sehen, die Frau von Josef Albers, auf die er sich ja auch, also Raphael Rosendahl, wieder bezieht in seiner Hommage an die Hommage to the Square von Josef Albers. Aber Annie Albers hat eben in ganz fantastische Webarbeiten gemacht, die auch genau mit diesen Ästhetiken spielen. Also da sieht man auch eben seine Verankerung in der Kunstgeschichte, was ich auch wieder wahnsinnig toll finde, dass es nicht eine Spielerei ist mit einer Technik. Er ist immer im Prinzip diesen frühen Techniken verhaftet, weil er sagt, diese frühen Techniken haben eigentlich eine gute Chance, weil aus dieser aus der Mittellosigkeit, ne, dass man noch in der frühen Technik gar nicht so viele, dass man einfach Probleme hat mit bestimmten technischen Dingen, die noch nicht gelöst wurden. Daraus wächst aber ganz viel Kreativität. Und deswegen bleibt er eigentlich immer gerne in diesen frühen Techniken drin oder in diesen frühen Ästhetiken in dem Fall. Immer dann, wenn eben eine Technik ganz frisch ist, dann gibt es so eine Chance auf ganz viel Kreativität.
Raphael Rosendahl hat 1999 angefangen, digital zu arbeiten. Und wir haben in unserem bisherigen Gespräch immer so ein bisschen undifferenziert von dem Internet gesprochen. Vielleicht können wir das noch ein bisschen aufdröseln. Er hat nämlich zunächst angefangen, tatsächlich Websites zu programmieren und diese Websites als Kunstwerke zu verstehen. Wie habe ich mir das vorzustellen?
Genau, also die frühen Internetkünstler haben ein ganz großes Problem gehabt. Wenn man jetzt zum Beispiel ein GIF oder ein JPEG, also das sind diese Dateiformate, in denen man entweder Animationen oder Bilder abspeichert, wenn man das ins Internet stellt, dann ist das große Problem, das wird irgendwo auf einem Server gelagert. Vielleicht geht dieser Server verloren, vielleicht wird es geteilt, vielleicht geht der Server kaputt oder etc. pp. Es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, wie dieses Kunstwerk dann verloren gehen kann und dann ist es weg. Und die andere Frage ist, wo finde ich es? Also dann ist es eben auf einem speziellen Server und wenn ich nicht genau weiß, da und da muss ich suchen, unter dem Namen kann ich es nicht finden.
Und als Website bekommt es dann einen Domain-Name und ist unter dem Namen auffindbar?
Genau, also dieser Domain-Name kann nur diesem einen Kunstwerk zugeordnet sein. Der ist einzigartig und in diesem Quellcode von der Domain hat Raphael Rosendahl dann alles genau eingeschrieben, was dieses Kunstwerk betrifft. Das heißt, er hat den Titel, das Entstehungsjahr und im Fall eines Verkaufs, was dann ja auch sehr schnell passierte, die erste Website hat er für 2000 Dollar verkauft an einen Freund.
Und gleich die allererste für 2000, ist auch nicht schlecht.
Genau. Und da stehen eben alle technischen Daten sozusagen drin. Und die Käufer, die verpflichten sich dann auch noch im Gegenzug, dass diese Website immer abgedatet wird. Irgendwann muss man natürlich den Domainnamen neu dann wieder kaufen. Der wird dann irgendwann wieder frei. Das ist ja nur ein gemieteter Ort sozusagen. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn wir später auf die NFTs kommen. Das ist der große Unterschied auch zu den NFTs. Die Website ist nur temporär. Wenn man die nicht immer wieder erneuert, dann ist das wie wenn man seinen Mietvertrag verliert. Wenn also die Websites tragen immer den Namen des Kunstwerks. Die allererste Website, die hieß www.whitetrash.nl und ist eine Animation, kann man sagen, oder eine interaktive Animation. Und damit sind wir auch schon beim weiteren Thema, das wichtig ist für Rosendahl, nämlich interaktiv. Das Publikum gestaltet mit sozusagen, greift ein. Da sieht man auf einem gelben Hintergrund sein Gesicht. Das ist so Cutout-mäßig von einem Foto ausgeschnitten. Und dann kann man auf das Gesicht drauf tippen und dann kommen verschiedene Bärte, Brillen und Perücken. So ganz krude mit einem Art Filzer draufgemalt. So wirkt das jedenfalls. Und das war so die erste Website, die online ging.
Da sind wir wieder bei der DIY-Ästhetik.
Ja, absolut. Genau. Und da sieht man aber auch, also es ist gleich so ein bisschen erzählerisch, ohne jetzt wirklich gescriptet zu sein, aber es hat so einen Fun-Aspekt. Es ist, es erzählt so eine kleine Erzählung von ihm selber, wie man sich verkleidet. Das wird mit der Zeit aber immer abstrakter. Also da irgendwann kommt er dazu, den Raum, diese Website wirklich als Raum für Möglichkeiten von Farbe, von Wahrnehmung von Räumen, von Gestaltung von Räumen wahrzunehmen und nicht mehr so sehr in dieses Erzählerische zu gehen. Aber am Anfang war das eben noch wirklich auch teilweise so, wie man sich das so vorstellt in der frühen Netzzeit, dass man so kleine Witze umsetzt. Zum Beispiel gibt es dann MrNiceHands.com, also man kann die auch direkt verfolgen mit diesem URL. Und MrNiceHands.com sind zwei Hände, die sich aufeinander zubewegen, scheinbar auf rotem Grund, ganz weiße gezeichnete Hände. Und wenn man dann auch wieder interaktiv auf den Bildschirm tippt oder mit dem Mauscursor eben eingreift in die Website, dann gibt es einen Fingerfart. Also dann gibt es ein Pupsgeräusch und gibt auch verschiedene Pupsgeräusche. Und ja, das ist natürlich sowas zum Beispiel, das ist noch bis heute die meistdiskutiertste Website von ihm. Manche sagen, wie kann man nur? Und andere sagen, genial. Und er selber sagt, nein, dass wenn er gefragt wird, ob er irgendwas in seinem Leben bereut, dann sagt er ja, dass er da keine App lizenzieren hat lassen, als wäre er Millionär, wenn er das getan hätte. No. Mhm. Ja, und da gibt es eben ganz unterschiedliche Websites, die am Anfang wirklich noch auch sehr stark gezeichnet wirken, also mit Elementen, die aus der realen Welt aufgenommen worden sind und wie zum Beispiel auch eine ganz wunderschöne Website ist Why Was She Sad. Das ist eine Wolkenanimation mit so schönen gezeichneten Wolken, wie sie Kinder zeichnen. Und dann kann man seine Sorgen in Form von den Wolken wegplatzen lassen. Und es gibt dann auch so ein wunderbares Platzgeräusch, wie wenn Seifenblasen zerplatzen. Also da gibt es ganz viele Websites in der Art, die auch einen so ein bisschen zum Schmunzeln anregen.
Kommen das, immer neue Wolken oder ist der Himmel ja irgendwann blau?
Nein, das ist also man kann, wenn man ganz schnell ist, kann man alle Wolken wegmachen und dann kommen wieder neue.
Aber man kann nicht die Wolken aufbrauchen.
Kann man nicht, nein. Es ist wie mit den Sorgen. Es ist wie mit den Sorgen.
Oder Mond. Du hast vorhin von der Distraction gesprochen, von der Ablenkung oder Zerstreuung im Internet. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch ganz spannend, was Raphael Rosenheimer in einem Gespräch über diese Websites gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, dass es ihn interessiert hat, einen Endpunkt, eine Sackgasse im Internet zu schaffen. Man klickt sich ja sonst so durch, man kommt von Hölzchen auf Stöckchen. Es gibt diese bekannten Rabbit Holes, in denen man sich verlieren kann. Und was er versuchen wollte, war, eine Website zu schaffen, die nicht weiter verlinkt ist zu anderen Websites, wo man ankommt und bleiben muss und eben nur diese ästhetische Erfahrung machen kann, die die Website als Kunstwerk einem eben bietet. Also in die Wolken schauen oder auf die digitalen Wellen schauen oder eben sich in diese digitalen Räume zu vertiefen, die sich eröffnen.
Genau, also die Websites sind wirklich als Kunstwerke zu verstehen. Also das sind keine Seiten, auf denen man die Verlinkung zu seinen anderen Kunstwerken oder vielleicht zu interessanten Nebenschauplätzen erfährt, sondern das sind wirklich reine Kunstwerke. Also es gibt zum Beispiel eine Arbeit, leduchamp.com, das ist natürlich eine Reminiszenz an die oder eine Hommage an den an Duchamp, an dieses Fahrradrad, das er als erstes Ready-Made gemacht hat. Und bei Raphael Rosenthal kann man dieses Rad drehen, dann gibt es auch so ein Fahrradradgeräusch. Und es gibt eben dann keine Verlinkung zu Duchamps Arbeit, sondern es ist wirklich dieses Kunstwerk. Und so versteht sich das auch. Also wir treffen nicht auf eine Website, die sich als Website versteht, sondern wirklich rein als Kunstwerk in dem Sinn.
Wir zeigen in der Ausstellung einige dieser Websites auf unserer großen Video-Wall im Eingangsbereich. Also wir zeigen sie auch im großen Format. Auch das ist ja interessant, dass die Arbeiten von Raphael Rosenthal eben adaptierbar sind, anpassbar sind auf ganz unterschiedliche Bildschirmgrößen, vom Smartphone-Bildschirm eben bis zur großen Video-Wall im Museumskontext.
Genau, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt in der ganzen Geschichte der Websites. Die Websites sind ja an das Browserfenster angepasst. Das heißt, das Browserfenster zieht sich immer automatisch in die Bildschirmdiagonale. Jetzt haben wir natürlich unterschiedlichste Bildschirmgrößen. Man denke nur von einem kleinen Smartphone bis hin zum großen Monitor, wie wir ihn im Folkwang-Museum sehen, oder noch größer. Er hat ja in Seoul einmal die größte Videowand der Welt bespielt mit mehreren auch Schleifen von seinen Websites. Und
in New York den Times Square, oder?
Und in New York den Times Square, genau. Also man kann die riesig spielen und das muss natürlich funktionieren. Und das Problem ist, also es gibt mehrere Probleme dabei. Einmal ist es, das Kunstwerk muss so von den Größenverhältnissen gestaltet sein, dass das in jeder Bildschirmdiagonale passt. Ja, es muss also sich immer so aufziehen und nicht komisch wirken. Das ist am Anfang tatsächlich noch nicht ganz so gut gelungen. Er hat am Anfang noch mal ein bisschen selber programmiert, also MrNiceHands.com. Da kann man das noch sehen, dass die Finger nicht immer ganz proportional sich richtig ziehen. Er hat dann einen Freund beauftragt, der jetzt schon mittlerweile seit 20 Jahren für ihn arbeitet oder mit ihm arbeitet, kann man sagen. Das ist Reinier Feyen, der ist auch aus den Niederlanden, der ist Programmierer und der Raphael Rosenthal selber codet überhaupt nicht. Also das heißt, er gibt nur die Idee, er nennt das selber einen Pseudocode, den schreibt er. Er selber fängt immer an mit einer analogen Zeichnung. Er hat ein Skizzenbuch, wirklich ein ganz klassisches Skizzenbuch. Dann fängt er immer mit einem Quadrat an. Da weiß er selber nicht warum, aber er fängt immer mit dem Quadrat an. Und dann fängt er an, drin rum zu skribbeln. Meistens kommt ein Kreis dazu. Und dann fängt er an, seine Umgebung aufzunehmen. Dann zeichnet er erst ein bisschen auf und dann schreibt er diesen Pseudocode. Und das gibt er dann eben an den Renier und der setzt es dann in Code um. Das ist sehr, sehr kompliziert, so einfach es aussieht. Der Renier hat da wirklich mittlerweile eine Meisterschaft erlangt, dass auch, dass das immer wirklich ganz, ganz stimmig ist, weil das ist ja in seiner ganzen, in dem ganzen Minimalismus und in der Abstraktion, die jetzt auch die neueren Arbeiten ausmachen von Rosendahl, ist es trotzdem, also der Code ist trotzdem wahnsinnig elaboriert. Das ist wirklich, sind wirklich sehr fein gemachte Codes und der Raphael Rosendahl, der sieht auch den Minimalismus, die Abstraktion eigentlich eher als Mittel, um zu einer Kompression zu kommen. Und da kommen wir nämlich auf das nächste Thema, was wichtig ist, um die Websites auch auf großen Bildschirmen zeigen zu kommen, Komprimierung. Also der Raphael Rosendahl ist zwar in den Niederlanden geboren und sein Vater Ariel Rosendahl, der ist Maler. Seine Mutter kommt ursprünglich aus Brasilien, hat Architektur studiert und ist Modejournalistin. Und da sieht man schon, die waren sehr aktiv in der Kulturszene und die sind sehr, sehr viel gereist. Die sind sehr viel unterwegs gewesen und da hat er schon sehr, sehr früh gemerkt, etwas auf den Punkt zu bringen, sich zu verkleinern, nicht zu viel Ballast zu haben, das scheint, ist ihm ganz, ganz wichtig im Leben. Und auch wenn er sich an die ersten Museumsbesuche erinnert, dann sagt er, er hat sich eigentlich immer von den Sachen angezogen gefühlt, die reduziert waren, die klare Formen und Farben hatten. Van Gogh, Matisse, Mondrian, Ellsworth Kelly, also alles, was aus dem Chaos rausgeht und in so eine ganz klare, konzentrierte Form hineinkommt. Das ist was, was ihn ganz stark interessiert. Um jetzt eine dieser Animationen oder der Grafiken auf einem großen Bildschirm zu zeigen, ist es eigentlich so, dass man sehr, sehr große Datenmengen braucht, wenn man mit Bildern arbeitet, die mit Dots per Inch arbeiten. Das heißt, normale Bilder, die ich mit meinem Telefon schieße oder mit dem Foto, mit dem digitalen Fotoapparat, die setzen sich aus einzelnen Bildpunkten zusammen. Natürlich, je mehr Bildpunkte auf einer kleinen Fläche zu finden sind, desto größer kann ich das Bild ziehen. Aber das sieht man relativ schnell. Wenn man das richtig groß machen möchte, muss man natürlich mit unglaublichen Terabyte-Zahlen arbeiten, um das wirklich rauschfrei hinzubekommen. Das alles umgeht Raphael Rosendahl. Er betont auch immer, und da ist er ganz stolz drauf, die Ausstellung im Folkwang-Museum hat 400 Kilobyte. Und wer sich ein bisschen auskennt, das ist eine größere E-Mail. Und das ist wirklich eine wahnsinnig kleine Datenmenge. Und das bekommt er hin durch Vektorgrafiken und Flash-Animationen. Und die Vektorgrafiken sind im Prinzip nichts anderes als Beschreibungen von Bildern. Also das heißt, ich habe in der Vektorgrafik drinstehen Kreis, Durchmesser, Farbe, Farbverlauf etc. Und dadurch habe ich wirklich ganz, ganz kleine Datenmengen in dem eigentlichen File, in dem eigentlichen Datei. Die Dateien von ihm haben durchschnittlich 20 bis 100 Kilobyte, also wirklich ganz, ganz, ganz kleine Datenmengen. Und das macht er aber nicht nur aus Praktikabilitätsgründen, sondern das ist wirklich auch etwas, was mit seiner Kunst zu tun hat. Er begreift dieses Komprimieren des Mediums auch als ein Weg, mit diesem Medium umzugehen. Also es ist ähnlich wie ein Maler, der seine Palette reduziert, der seine Formensprache reduziert, ist dieses Komprimieren von Datengrößen auch ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Arbeit. Das Interessante ist, und vielleicht kommen wir jetzt mal auf die NFTs. Ja. In den NFTs, also den Non-Fungible Tokens, das Ziel von Raphael Rosendahl ist es, schon in die NFTs auch den Code reinzuschreiben. Also so klein sind die Datenmengen, das geht natürlich normalerweise nicht. Die NFTs, vielleicht zu, ganz kurz zur Erklärung, Non-Fungible Token ist eine nicht austauschbare Wertmarke sozusagen. Und es ist ein digitales Zertifikat, in dem Urheberrechte und Besitzrechte und so weiter eingeschrieben sind. Diese Zertifikate, die sind auf sogenannten Blockchains gespeichert. Eine Blockchain, das kann man, also der Block, das ist der Datensatz sozusagen, und die Chain, das ist eben die Kette. Und die bestehen aus ganz vielen Servern, die miteinander peer-to-peer verkettet sind und auf denen in endloser Aneinanderreihung diese Datensätze gesichert sind. Und dadurch kann man eben diese fast fälschungssicheren, fast einbruchssicheren Zertifikate lagern. Also theoretisch ist es schon machbar, aber eigentlich sind die so gut wie nicht zerstörbar oder nicht, aufknackbar sozusagen. Und
weil der neu hinzugefügte Datensatz immer in Korrespondenz mit allen vorherigen steht,
genau,
und mit denen übereinstimmen muss.
Genau. Das sind unendlich lange Datensätze, die sozusagen aneinander gekettet sind. Und wenn man die aufbrechen will, dann muss man da sehr, sehr lange dran rechnen und die dekodieren. Das wird dann in den Blockchains gemacht. Das machen die Miner und die Minter. Die brechen eben diese Sätze wieder auf und schreiben dann eben die neuen Besitzrechte zum Beispiel in diese, in dieses NFT mit ein. Und das wird dann wieder auf der Blockchain, das ist sozusagen das Hauptregistrar, sozusagen kann man sagen, die Hauptkasse, das Hauptbuch, in der das alles gespeichert ist. Und dadurch, dass das eben alles unabhängige Rechner sind, unabhängige Server sind, also nicht jetzt zum Beispiel Google gehören oder Facebook gehören oder wem auch immer, oder einer Bank gehören, dadurch ist das Ganze komplett dezentral, und das ist auch so der große Vorteil, da sehen eben viele die große Chance drin, dass das auch wieder ein viel demokratischerer Ort ist, viel eben weniger den Kontrollen von Regierungssystemen oder großen Vereinigungen oder
Unternehmen,
genau, die das kontrollieren wollen, unterlegen ist und damit eine große Chance auch für die Freiheit bedeutet. Wobei es ist natürlich, man hat es ja eben schon gehört, riesige Rechenleistungen, da arbeiten die auch gerade dran, und das erzeugt natürlich einen riesigen CO2-Ausstoß, was so ein bisschen auch die große Kritik an der ganzen NFT-Geschichte ist. Raphael Rosenthal, der ist schon sehr, sehr früh mit den NFTs in Berührung gekommen. Der kannte nämlich tatsächlich die Begründer der NFTs, die Jennifer und den Kevin McCoy. Die haben das allererste NFT 2014 registriert. Und der Kevin McCoy hat damals schon mit Rosenthal darüber geredet, aber der Rosenthal war damals nicht überzeugt davon. Weil bei Rosenthal ist ja ein wichtiger Faktor, dass er immer möchte, dass es möglichst niedrigschwellig ist für den Betrachter, für die Betrachterin. Also, dass man wirklich immer, jederzeit und jeder zugreifen kann. Es sollte keine großen technologischen Voraussetzungen, keine Vorkenntnisse geben, sondern man sollte direkt damit umgehen können. So baut er auch seine Websites. Die Websites sind möglichst einfach aufgebaut. Er möchte, dass man hingeht, drauf guckt, sagt, versteht, was man machen muss und versteht, wie das Kunstwerk funktioniert.
Wie stellt er das bei den NFTs sicher? Einige NFTs werden ja sehr hoch gehandelt am Kunstmarkt, und wir haben ja gerade schon gesagt, die Eigentumsverhältnisse können mit in der Blockchain sichergestellt werden, im Datensatz erfasst werden. Wenn jemand jetzt so eine Arbeit von ihm kauft, wie ist die dann weiterhin zugänglich?
Wenn ich als Käuferin ein Kunstwerk von ihm kaufe, dann gehört es mir zwar, aber ich muss es jedem zugänglich lassen. Ich muss die Website offen lassen, auch das NFT wird immer zugänglich sein, für jeden, jederzeit, immer. Und ich bin auch verpflichtet, das zu pflegen, also dass wirklich immer der Zugriff vorhanden ist. Außerdem kann auch ohne meine Zustimmung das Kunstwerk gezeigt werden in einer Ausstellung, in einem Museum, wie jetzt kam. Also die 81 Horizons, die hier in einem großen Saal ausgestellt sind, als wirklich als eine Art, ich sage mal Kapelle, kontemplative Kapelle, in die man reingeht und diese wunderbaren Abstraktionen von Natur gezeigt werden, von Landschaft. Die haben 81 verschiedene BesitzerInnen und auch die wissen nicht immer unbedingt, dass dieses Kunstwerk gerade da zu sehen ist. Die kriegen das dann über Twitter zum Beispiel mit. Da twittert er dann, okay, jetzt ist das Kunstwerk im Museum ausgestellt. Also das ist alles ganz offen.
Die 81 Horizons angesprochen. Das ist der Teil der Ausstellung, den wir hier in unserer großen Ausstellungshalle zeigen. Besteht aus 81 großformatigen Bildschirmen und du hast es gerade schon ganz schön beschrieben. Auf jedem dieser Bildschirme werden Farbflächen gezeigt, zweifarbige Flächen, die aber eben eine Landschaft suggerieren durch die Horizontalität, in der sie angeordnet sind.
Genau, also 81 Horizons reiht sich eigentlich ganz schön in eine ganze Reihe von Arbeiten von Rosendahl ein, die sich mit Landschaft und Natur beschäftigen. Natur interessiert ihn. Er sagt immer, wir sehen uns immer nach der Natur, aber dann tun wir alles, um sie nicht zu erleben. Also selbst wenn wir in die Natur fahren mit dem Zug, starren wir die ganze Zeit auf unseren Screen, auf irgendwie das Smartphone oder auf das Tablet. Also er begreift im Prinzip dann den Bildschirm als die Möglichkeit, diesen landschaftlichen Raum zu erfassen. Und er hat sich natürlich bei dieser Idee des Komprimierens auch Gedanken darüber gemacht, wie kann man Landschaft möglichst mit möglichst wenigen Elementen darstellen. Und das ist natürlich ganz logisch. Also man kann im Prinzip zwei Farben und eine Horizontlinie. Und damit hat man schon automatisch einen Landschaftseindruck. Das kommt natürlich auch also aus der großen Liebe zur Animation. Ich hatte ja vorhin schon mal erzählt, er setzt sich irgendwo selber zwischen Mickey Mouse und Mondrian. Und wenn man ihn fragt, wo kamen die ersten Eindrücke für dich als Kind her? Und dann hat er gesagt, also bei ihnen zu Hause war das so, der Vater, der saß in seinem Atelier. Der war abstrakter, expressionistischer, minimalistischer Maler und der saß da auf seinem Stuhl und hat lange überlegt, bis er einen Strich gemacht hat. Und er saß nebendran im Wohnzimmer und hat Mickey Mouse geguckt. Und da sieht man eben auch schon genau diese Ansätze. Also die in diesen frühen Animationen, und da sind wir wieder bei den frühen Technologien, auch da musste man sich natürlich überlegen, wie kann man das machen, dass man eine Landschaft mit möglichst simplen Mitteln darstellt und dass sie trotzdem wiedererkennbar ist und auch als Atmosphäre wiedererkennbar ist. Also wie kann man zum Beispiel darstellen, dass es bewölkt ist oder dass es ein drückender Tag ist? Also diese ganzen Fragen. Und die spiegeln sich auch dann wieder in den 81 Horizons wieder. Zum Beispiel regnerischer Tag, Parkplatz, Niederlande. Und das Schöne ist eben, die Farben verändern sich ja immer wieder. Das ist eben auch etwas, was man in der Internetkunst mit einberechnen muss. Wenn man eine Malerei hat, dann hat man natürlich feststehende Farben, die durch das Material bestimmt sind. Bei der Internetkunst, bei der digitalen Kunst ist es ja so, dass sich die Farbe auch mit der Kalibrierung des Monitors verändert. Also das heißt, nicht jeder Monitor stellt die Farbe genauso dar. Und damit spielt er durchaus auch. Also dass die Farben sich natürlich auch verändern können. Und er sagt, die Internetkunst ist die einzige Kunst, die besser wird mit der Zeit. Also alles andere wird im Prinzip ab dem Tag schlechter, indem es gemacht wurde. Also
und die Internetkunst wird besser wegen der fortschreitenden technischen Möglichkeiten?
Genau. Also jedes Jahr werden bessere Bildschirme entwickelt und damit wird natürlich dann auch, laut ihm, das Kunstwerk besser oder sagen wir mal so, also Es bekommt vielleicht mehr Strahlkraft oder so. Also es, aber es zerfällt eben nicht. Und es ist natürlich schon trotzdem die Frage, es ist auch ganz interessant natürlich die Frage danach, wie kann man das konservieren? Also das geht ja natürlich auch verloren. Das heißt, was passiert, wenn eine neue Technik aufkommt und wir vielleicht gar nicht mehr mit Vektorgrafiken arbeiten oder völlig andere Rechensysteme haben und so weiter? Da gibt es tatsächlich ein YouTube-Video, das geht über, ich glaube, 1,5 Stunden. Da erklärt er Stück für Stück jedes seiner Websites und seiner NFTs, wie die aufgebaut sind, welchen Code man dafür braucht und wie die zu verstehen sind, damit in Zukunft diese Kunst auf dem
noch rekonstruierbar
ist. Genau, aktuellen Techniken rekonstruierbar ist.
Die Ausstellung hier ist ja ein Stück weit der Versuch, das Internet ins Museum zu bringen, einen Ort zu schaffen, von dem aus man in diese Weiten des Internets eintreten kann auf unterschiedliche Weise. Und das Herzstück der Ausstellung, kann man sagen, ist eben diese Ausstellungshalle mit den 81 Horizons. Wenn man die betritt, hat das schon eine immersive Wirkung, finde ich. Diese dunkle Halle mit 81 großen leuchtenden Bildschirmen, das ist tatsächlich eine ästhetische Erfahrung, würde ich sagen, da durchzulaufen. Meistens ist es relativ ruhig darin, man kann sich Zeit nehmen, von Bildschirm zu Bildschirm gehen, sich diese Horizonte anschauen. Und ich finde es sehr interessant im Hinblick darauf, was du über die Vervielfältigung von Kunstwerken gesagt hast. Auch das sind ja 81 sehr ähnliche Arbeiten. Aber das tut der Aura dieser Arbeiten meiner Meinung nach überhaupt keinen Abbruch.
Also er lässt ja viele seiner digitalen Arbeiten auch ausstrahlen in den Raum. Das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig nochmal. Auch gerade, was du eben über das Immersive gesagt hast. Ihm geht es auch ganz stark zu. Er sagt auch, wenn man eben ganz lange auf einen Computerbildschirm guckt, irgendwann wird alles dunkel drumherum und man wird sozusagen in diesen unendlichen Raum des Internets hineingezogen. Der ist ja eigentlich nicht begehbar und trotzdem unendlich.
Abgesehen von der großen Ausstellungshalle gibt es mehrere Satelliten mit Raphael Rosendahls Arbeiten, die im Museum gezeigt werden. Ein paar davon hast du jetzt schon angesprochen. Eine ist beispielsweise die Hommage an Joseph Albers, an Albers Homage to the Square. Und die funktioniert so ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist eine Arbeit, die ist einerseits ausgestellt in einem Sammlungsraum mit weiteren Kunstwerken, eben von Joseph Albers, von Donald Judd, von Frank Stella. Aber die strahlt eben auch nach außen, wie du es beschrieben hast. Und sie strahlt nicht nur in den Raum hinein, sondern sie strahlt durchs Fenster nach draußen auf die Museumswiese und ist auch von dort wahrnehmbar. Also öffnet sozusagen nochmal das Haus wieder in den Außenraum.
In den Außenraum und tatsächlich auch nach Bottrop, in der verlängerten Idee sozusagen, nämlich in das Quadrat, das Museum, das auch Joseph Albers gewidmet ist. Da sind auch nochmal zwei dieser Arbeiten zu sehen. Insgesamt ist es eine NFT-Reihe mit 110 NFTs, die da rausgesucht wurden. Und da sehen wir eben die Anordnung, die dann wissenschaftliche Anordnung, muss man sagen, von Joseph Albers. Joseph Albers hat 1950 angefangen, die Quadrate zu malen und hat das wirklich bis an sein Lebensende als eine Art Forschungsauftrag gesehen. Und zwar hat er die Wechselwirkung von Farben erkundet. Er sagte nämlich, es ist so logisch, aber es hört sich so einfach an. Farben, die nebeneinander liegen, haben eine Wirkung aufeinander. Sie sind in verschiedenen Kombinationen, werden sie unterschiedlich wahrgenommen. Aber das ist natürlich, so einfach es sich anhört, es ist trotzdem natürlich eine komplexe Aufgabe. Und er hat sein Leben lang in verschiedenen Kombinationen gearbeitet. Also es sind immer Quadrate ineinander geschachtelt. Sie orientieren sich immer an dem Außenrahmen der Leinwand, sind ein bisschen nach unten versetzt. Da gibt es dann verschiedene Kombinationen mit 3 oder 4 Quadraten und in verschiedenen Größen. Aber eigentlich hat er die immer eben in dieser Form weiter ausprobiert, erforscht. Man muss wirklich sagen, es ist eine Forschungsarbeit gewesen. Und er hat dann auch 1963 ein Buch veröffentlicht dazu, das ist The Interaction of Color, in der er genau diese Ergebnisse aus diesen Versuchsreihen herausfiltert und das eines der wichtigsten Werke der Kunstgeschichte geworden ist. Und ganz, ganz wichtig für die Farbwahrnehmung für alle MalerInnen bis heute ist. Und Raphael Rosendahl hat sich jetzt mit den NFTs dieser Hommage widmen können, mit seiner eigenen Hommage. Denn das NFT hat anders, und da kommen wir jetzt nochmal wieder zurück auf die Websites und die Browserfenster, die NFTs haben eine feste Größe. Raphael Rosendahl arbeitet auf verschiedenen Blockchains. Er hat angefangen mit OpenSea, das ist eine offene Blockchain, auf der alles sozusagen angeboten werden kann. Und da ist das Standardformat ein Quadrat. Und das hat ihm dann die Idee dazu gegeben, sich Josef Albers zu widmen. Und bei ihm sind diese Quadrate digital ineinander geschachtelt und sie haben eine Animation. Das heißt, sie bewegen sich scheinbar nach hinten. Die interessante Idee bei der Geschichte ist, dass Josef Albers hat zwar auch versucht, ganz, ganz flach zu malen. Er hat nicht die Farben gemischt. Er hat die Farben aus der Tube direkt auf die Leinwand ganz dünn aufgespachtelt. Aber es bleibt eben Materie. Also selbst 0,1 Millimeter Materie, Farbmaterie sind Materie. Und dass der große Unterschied zu Raphael Rosendahl ist, dass er wirklich zweidimensional arbeitet, nämlich mit Licht. Er ist eigentlich ein Lichtkünstler. Das heißt, das Licht bewegt sich auch nicht, sondern das Licht ändert sich. Also es ist gar nicht eine Animation in dem Sinne, sondern die Leuchtdioden verändern ihre Farbe. Und das ist auch nochmal so eine theoretische Idee, die da zugrunde liegt und die das auch nochmal weiterträgt, eben diese Ideen, die in der Malerei auch verankert sind. Also er beruht schon in seiner Kunst auf der Malerei, aber er führt es eben in der Technologie seiner Wahl einen ganzen Schritt weiter.
Und dadurch buchstabiert er sozusagen etwas visuell aus, was auch bei Josef Albers schon angelegt ist. Wenn man sich diese Quadrate von Josef Albers anschaut, dann haben die trotz ihrer flächigen Anlage ganz oft eben auch eine räumliche Wirkung. Also man hat das Gefühl, dass Quadrate zurücktreten von der Bildfläche oder Quadrate einem entgegenkommen, was eben mit den Farbkontrasten, Komplementärkontrasten, Hell-Dunkel-Kontrasten zu tun hat, die er gewählt hat für die Quadrate.
Genau, absolut. Ja, also in vielen seiner Arbeiten findet man eben diese Inspirationsquellen aus der oder diese Fortführung, das Weiterspinnen dieser Theorien, der Ideen, der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten, die werden immer weiterentwickelt. Also wenn man nochmal zurück auf die 81 Horizons geht, dann findet man natürlich auch schon bei Caspar David Friedrich genau dieses Minimalisieren der Landschaft. Also da haben wir diese Ikonisierung der Landschaft durch drei Flächen sozusagen, drei Landschaftszonen, die übereinander gestapelt werden. Und auch schon dieses unendlich ziehen. Also dieses, dass man eben nicht mehr wie vorher bei Claude Lorrain sich eine kleine Bühne gebaut hat, so eine Art gemaltes Diorama, in dem alles stattfindet, sondern Caspar David Friedrich lässt in seinen Bildern die Unendlichkeit andeuten schon. Und das findet man natürlich dann im Extrem auch da bei Rosendahl. Also da sieht man schon, das ist eigentlich wirklich alles eine Fortführung dessen, was in der Kunstgeschichte diskutiert wird, wurde und wird.
Diese Hommage an Josef Albers, die bei uns gezeigt wird, hat nicht nur eine räumliche Dimension, sondern sie hat auch eine zeitliche Dimension. Und zwar ändern sich die Farben des Kunstwerks jeden Tag. Die Ausstellung läuft 90 Tage, das heißt, es gibt 90 verschiedene Versionen dieser Arbeit zu sehen. Und man muss tatsächlich das Museum ziemlich oft besuchen oder hier arbeiten, wenn man wirklich alle Varianten des Kunstwerks sehen möchte.
Oder man geht einfach aus Schaufenster dran vorbei.
Jeden Tag macht einen Ausflug. Genau, aber was ich daran spannend finde, ist, dass man eben diesen Ausflug machen muss. Also auch da haben wir wieder das Zusammenkommen von Ort und Ortlosigkeit. Also es ist dann doch ein konkreter Ort, an dem eben diese Arbeit hier realisiert wird.
Genau, wobei man die natürlich trotzdem immer im Internet gucken kann. Also ne, man kann die Website von newraphael.com, das ist die Website von Raphael Rosendahl, und das ist im Prinzip sein Studio/Museum/Galerie, also alles vereint diese Website. Von der kommt man dann auch auf die anderen Websites. Da gibt es dann immer die Verlinkung zu den Kunstwerk-Websites sozusagen. Und da sind auch die NFTs. Und da kann man sich dann auch die Hommage angucken.
Du hast gerade auch schon die Cabinets erwähnt, also eine weitere Serie von Raphael Rosendahl, die wir aktuell zeigen. Und da geht es auch ähnlich, wie du es vorhin schon für die Webarbeiten beschrieben hast, um eine Übersetzung vom Digitalen zurück ins Analoge. Die Cabinets sind eigentlich auch NFTs. Du hast vorhin schon ein bisschen beschrieben, wie die generiert werden, nämlich auch auf interaktive Weise. Es ist ein Baukastenprinzip, ein modulares Prinzip, wo sich potenzielle KäuferInnen eben Varianten zusammenstellen lassen können in verschiedenen Farben. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn man sich bei IKEA ein Möbelstück zusammenstellt mit unterschiedlichen Hölzern, Farben, Fronten, Arbeitsplatten. Und auch der Titel Cabinets verweist da schon ein bisschen eben auf dieses Warenartige oder das Modulare, was man eben auch bei IKEA-Möbeln findet.
Genau, also die Cabinets sind auch wieder ein NFT, das auf OpenSea zu finden ist, auch wieder auf der Blockchain OpenSea. Und es sind 123 Cabinets angedacht und man kann sich dann eben ein Cabinet kaufen. Der Generator, der Zufallsgenerator, der generiert immer wieder neue mögliche Kombinationen. Im Prinzip, ja, wie du das eben schön beschrieben hast, wie wenn man sich ein Möbel aussucht, dann kann man, nur dass man nicht so viel eingreifen kann. Also der Generator generiert im Prinzip unterschiedliche Möglichkeiten und ich kann nur sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Also wenn es mir gefällt, dann kaufe ich es. Kosten meines Wissens nach 0,25 Ether. Die Kryptowährung von Ethereum, auch eine Blockchain.
Wie ist da der Umrechnungskurs?
Ich meine, dass das ein Ether sind, meine ich, $2,000. Okay. Also so $500, meine ich, kostet. Also ist relativ günstig. Das ist auch eigentlich für Raphael Rosendahl so üblich. Also er setzt seine Kunstwerke nicht so wahnsinnig hoch an. Bei Auktionen werden die dann häufig sehr, sehr hoch gehandelt. Aber er selber setzt die gar nicht so hoch an, weil auch natürlich wieder möchte, dass möglichst viele Leute Zugriff darauf haben. Also es soll eben nicht ein ganz elitäres Ding sein. Das war auch eben am Anfang ja das, was ihn von den NFTs abgehalten hat, dass er gesagt hat, viel zu elitär und dann noch spekulativ. Das hat ihm eigentlich gar nicht gefallen, weil er gar nicht Kunst als Spekulationsmasse sieht.
Diese Cabinets bewegen sich optisch an der Grenze von Gegenständlichkeit und Abstraktion, ähnlich wie schon die 81 Horizons, wo ja durch die zwei Farbflächen und die Horizontlinie eben eine Landschaft angedeutet wurde, sind es hier eben ja, Rechteckformen, ein Raster von Rechtecken in verschiedenen Farben, die ergänzt werden dann durch kleine Kreisformen, die aussehen wie Türgriffe, sodass das Ganze eben wirklich wie ein Cabinet, wie ein Wandschrank aussieht. Was natürlich auch anspielt auf den Gedanken von Storage, also dass man darin eben etwas unterbringen kann, so wie ja eben auch das gesamte Kunstwerk mit all seinen Angaben in diesem einen Datensatz besteht oder gespeichert ist.
Genau, also was du unterbringen kann und auch auf der anderen Seite ist es eher, wenn man im Internet unterwegs ist, wenn man browst, dann ist man ja auch, im Prinzip öffnet man ja auch ständig irgendwelche Schränkchen, Türchen und Schubladen.
Fenster.
Und die sind natürlich auch, und das ist auch interessant, auch nach dieser Frage, er sucht ja auch immer nach diesen Mustern, die uns in unserem kollektiven Gedächtnis zugrunde liegen. Und die werden ja auch ganz stark dadurch bestimmt, wer diese Muster anlegt. Jetzt im Internet, es sind ja keine KünstlerInnen, die das Internet gestalten, sondern meistens Marketingstrategen, die irgendwie heraussuchen, wo setze ich den Button hin, damit der möglichst präsent ist, damit ich die BetrachterInnen direkt animiere, drauf zu drücken. Also dieses ganze Vorgehen, wie gestalte ich die Websites, die sind nicht nach ästhetischen Maßstäben und auch schon gar nicht nach künstlerischen Maßstäben gesetzt. Und das interessiert ihn aber als Muster eben. Und ich glaube, dass die Cabinets, das ist aber jetzt auch meine persönliche Meinung, auch darauf wieder zurückgreifen, auch auf dieses System an Schubladen, wie sind die angeordnet, wie greift man da wieder zurück? Und dann ist es doch wieder ganz reduziert auf eigentlich diese Farbflächen und diese Farbsysteme und diesen Rhythmus, den diese Anordnungen ja auch bekommen.
Mhm. Ich habe vorhin gesagt, die Cabinets übersetzen das Digitale zurück ins Analoge. Wir haben noch gar nicht erklärt, auf welche Weise das passiert. Und zwar werden eben diese ursprünglichen NFTs hier im Museum in der Ausstellung umgesetzt in Wandmalereien. Die Malereien wurden umgesetzt von einer lokalen Künstlerin, Carla Distelhorst, an unterschiedlichen Wänden hier im Museum. Und es ist aber auch so, dass tatsächlich jeder Käufer, jede Käuferin eines dieser NFTs mit dem NFT zugleich das Recht erwirbt, sich eine solche Wandmalerei im eigenen Zuhause anfertigen zu lassen. Ein Teil der Ausstellung wird auch in unserer Filmbox im Museum gezeigt. Und zwar ist das die Arbeit Polychrome Music, die in Kooperation mit dem Komponisten Danny Wolfers entstanden ist. Kannst du beschreiben, was in dieser Arbeit passiert?
Ja, die Arbeit ist auch wieder eine generative Arbeit. Das heißt, es ist eine Kooperation zwischen dem Komponisten Danny Wolfers, a.k.a. Lego Welt. Wenn man in den Raum hineinkommt, der ist auch wieder abgedunkelt und auf einem großen Bildschirm läuft eine theoretisch endlose Schleife an Kombinationen von Farbe, die sich wieder bewegen in bestimmten Rhythmus, und es liegt ein Rhythmus zugrunde, und darauf wird eine Musik gespielt. Das ist eine 8-Bit-Musik. Danny Wolfers arbeitet mit einem monophonen Dreikanalton und er greift nur auf C-Dur zurück und auf diese wirklich, also er hat diesen Commodore 64 gehabt früher, und genau das ist auch diese Welt, aus der er kommt, und genau dieser Sound, den erlebt man in der Polychrome Music auch. Wenn man theoretisch diesen Generator bedient, dann kann man zu einer neuen Version gelangen. Also es wird dann direkt umgeschaltet. Es gibt einen neuen Rhythmus, also die Bits per Minute, die bestimmen auch den Rhythmus der gesamten Arbeit. Danach werden auch die Animationen gemacht, also danach wechseln die Farbfelder. Und ja, so entstehen ganz viele Kompositionen, die aber unendlich weiter generiert werden. Also das könnte man theoretisch stundenlang weiterlaufen lassen, und es werden immer wieder neue Tonabfolgen generiert. Und ja, es ist auch wieder so ein, das ist wirklich ein ganz immersives Erlebnis, weil man eben auch noch auf der Tonebene mit hineingezogen wird.
Über eine Werkreihe haben wir jetzt noch nicht gesprochen, die im Eingangsbereich zur großen Ausstellungshalle gezeigt wird, und zwar sind das die Haikus.
Raphael Rosendahl, Haiku 061. What you have, what you want, what you need.
Das mag zunächst mal überraschen, fällt so ein bisschen raus aus allem, was wir bisher besprochen haben, aber Raphael Rosendahl schreibt auch Haikus. Und bei näherem Hinsehen kam mir das dann doch gar nicht mehr so überraschend vor, denn ich finde, es gibt eine große Ähnlichkeit eigentlich zwischen dem Vorgang des Programmierens und des Haiku-Schreibens. Haikus sind ja eine japanische Gedichtform, bei der Silben gezählt werden, das heißt, sie folgen einem ganz strengen Schema, und innerhalb dieses Schemas kann dann eben sich die Fantasie, die Kreativität entfalten, und das ist was, dieses Spiel mit strengen Regeln und daraus etwas zu schaffen, was ich auch in den anderen Arbeiten von Raphael Rosendahl sehe.
Ja, absolut. Also Raphael Rosendahl hat längere Zeit in Tokio gelebt. Er ist auch sehr den Ukiyo-e zugewandt, also den japanischen Farbholzschnitten. und eben auch den Haikus. Und wenn man ihn fragt, was sind deine Hobbys, dann sagt er immer, Hobbys habe ich nicht. Und dann überlegt er so kurz und sagt, ja, doch, die Haikus schreiben. Das ist eigentlich auch Arbeit, aber es sind auch meine Hobbys, ist auch mein Hobby. Und so kann man
das auch ein bisschen. Das passt auch sehr schön zu einem der Haikus, nämlich ja. Never working, never not working.
Dieses Haiku, das ist wirklich auch eines auf die er immer wieder zurückkommt. Das ist auch, ja, man kennt es ja selber, wenn man ein Künstlerin ist, dann weiß man es sehr zu schätzen, diesen Ausspruch. Man ist natürlich, man arbeitet nicht vermeintlich und ist trotzdem immer bei der Arbeit. Wenn man nicht aus dem künstlerischen Bereich kommt, dann kann man das vielleicht ganz gut mit dem Elternsein verbinden. Denn man ist nicht immer permanent mit seinen Kindern zugange und trotzdem legt man das Elternsein nie ab. Also so ein bisschen so sehe ich das und so geht es natürlich den KünstlerInnen auch, die immer, immer bei der Arbeit sind. Und Raphael Rosendahl selber ist ja, obwohl er ein digitaler Künstler ist, nur ganz minimale Zeit. Er sagt, er gibt sich, glaube ich, selber eine halbe Stunde Screentime am Tag. Und ansonsten ist er analog unterwegs. Aber er arbeitet im Prinzip immer, denn alles, was er als Input bekommt aus seiner Umgebung, ist auch potenzielle Kunst für ihn. Und in dieser Reihe ist dann eben auch die Haiku-Serie entstanden, dass er sich gesagt hat, ich möchte ganz gerne eigentlich auch irgendwie arbeiten, selbst wenn ich nicht bei der Arbeit bin, wie kann ich das mit meinem Smartphone erreichen? Und dann ist ihm das eben eingefallen, dass diese kleinen, sehr, sehr prägnanten und doch, wie du eben so schön beschrieben hast, diese Zeilen, die Räume aufmachen, Gedankenräume aufmachen, die sind optimal für ihn gewesen, um das zu erarbeiten. Und er hat da auch wieder den Weg der analogen Umsetzung gewählt. Das heißt, die Haikus, die haben wir auch wieder an die Wände gemalt, auch wieder durch Katalia Distelhorst. Und die sind in Form von so abstrahierten Bürofoldern im Prinzip, also solche Mappen, die haben auch genau diese Farben, wer schon mal im Büro so, wenn er mal so Ablagemappen erstellt hat, die es früher gab in diesem zarten Fliederfarbe oder dieses zarte Gelb, das sind genau diese Mappen und in denen gibt es dann eben, sind diese kleinen wunderbaren Textzeilen mit eingeführt.
Haiku 084. For a brief moment, my inbox was empty.
Würdest du mir zustimmen in meiner Einschätzung, dass Raphael Rosendahl eigentlich ein Konzeptkünstler ist, der das Internet als sein Medium nutzt?
Nein. Ich würde sagen, er ist wirklich ein Internetkünstler. Also er ist ein Künstler, der das Internet voll ausschöpft. Ich glaube, darum geht es wirklich im Kern, weil darum geht es ja auch, wenn man, wir haben jetzt nicht so viel Tech-Talk gemacht, Gott sei Dank, weil ich auch gar nicht
so. Ich wäre auch sehr früh ausgestiegen.
Ich auch. Aber es ist wirklich, tatsächlich, es geht auch wirklich um das Internet als Technologie und künstlerisches Medium. Und insofern ist es kein Vehikel.
Raphael Rosendahl schreibt auf Twitter, Kunst zu erklären sei wie ein Witz zu erklären. Was haben wir denn jetzt hiermit getan? Liebe Johanna, schön, dass du hier warst und alles so verständlich erklärt hast. Ich habe viel gelernt in dieser Folge. Danke dir.
Danke fürs Zuhören.
Und danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.